Einschlafen in Tolkiens Welt.
Guten Abend. Schön, dass du da bist. Mach es dir bequem und schließ die Augen. Heute erzähle ich dir zum Einschlafen etwas über Numenor. Die Insel Numenor, auch Andor oder Westernis genannt, wurde Anfang des zweiten Zeitalters von Ossa aus dem Meer gehoben. Es war ein Geschenk an die Edain, die den Eldar im Kampf gegen Morgoth beigestanden hatten. Deswegen hieß die Insel Andor, das Land der Gabe. Doch da es das westlichste aller sterblichen Lande war, wurde die Insel Westernis, auf Quenya, Numenore genannt. Kurze Zeitangabe. Im Jahr 32 des zweiten Zeitalters besiedeln die Edain Numenor. Elros, Elrons Bruder und Sohn von Earendil, wird zum König Tar-Minyatur gekrönt. Ab 2251 des zweiten Zeitalters bricht auf Numenor Unfrieden aus, da die Numenora sich nach der Unsterblichkeit sehnen. Sie unterwerfen die in Mittelerde lebenden Menschen. Von 3262 bis 3310 des zweiten Zeitalters kommt Sauron als Gefangener nach Numenor. Er betört den herrschenden König Ar-Pharazôn und bringt die Numenora dazu, Morgoth anzubeten. Im Jahr 3319 des zweiten Zeitalters geht Numenor unter. Elendil und die Getreuen entkommen nach Mittelerde und gründen die Exilreiche Gondor und Arnor. Die Geographie. Numenor gehört weder zu Mittelerde noch zu Aman, liegt jedoch näher an letzterem. Es hat die Form eines Sterns und misst 104.388 Quadratkilometer. Im Zentrum der Insel steht der 4.267 Meter hohe Vulkan Meneltarma. Von ihm aus erstrecken sich 5 Bergketten, die Taramasunda, zu den 5 Sternspitzen Numenors. Die Landschaft ist ansonsten bestimmt von grasbedeckten Hügellandschaften und flachen Gebieten. Die Küsten im Norden sind geprägt von Klippen. Die größten Städte waren Armenelos am Fuße des Meneltarma und Rumena an der Ostküste. In den Tagen der Freundschaft mit den Eldar war die Bevölkerung an der westlichen Küste ebenfalls noch sehr zahlreich, besonders in Eldalonde und Andunie. Dort wohnte auch lange Zeit Elendil und seine Familie, bevor sie gezwungen wurden, nach Rumena umzusiedeln. Viele andere Numenora zogen bereits vorher aus Abneigung gegen die Eldar in ihre goldene Hauptstadt Armenelos, wo auch das Heiligtum der Valar und später das von Morgoth lag. Numenor setzt sich aus 6 Bezirken zusammen. Andustar im Nordwesten, Forostar im Norden, Orostar im Nordosten, Hiarnustar im Südwesten, Hiarostar im Südosten und Mittelmar in der Mitte mit der Hauptstadt Armenelos. Klima. Das Klima war auf Numenor entweder wegen der Nähe zu Valinor oder aufgrund der Gunst der Valar stets mild und ausgeglichen. Erst in den Tagen des Niedergangs, als die Numenora sich gegen die Valar auflehnten, lernten sie widrige Wetterbedingungen kennen. Die Epochen. Die ruhige Zeit. Vom Jahr 32 bis 600 des zweiten Zeitalters richten sich die Numenora auf ihrer Insel ein und man hört in Mittelerde nichts von ihnen. Die Elder kommen aus Tol Eressia und bringen Geschenke. Die glückliche Zeit. Zwischen den Jahren 600 bis 1800 des zweiten Zeitalters werden die Numenora große Seefahrer. Sie segeln an die Küsten Mittelerdes und lehren und unterstützen die dort lebenden Menschen, die unter Sauron leiden. Die Blütezeit. Von 1800 bis 3175 des zweiten Zeitalters errichten die Numenora Festungen und unterwerfen die Menschen an den Küsten. Sie erheben Steuern und brechen den Kontakt mit den Elder ab. Der Bürgerkrieg. Zwischen 3175 bis 3255 des zweiten Zeitalters bereut Tar-Palantir die Abwendung von den Elder und ein Bürgerkrieg bricht zwischen den Getreuen der Elder und den Valar feindlich gesinnten Numenoran aus. Der Niedergang. Während der Jahre 3255 bis 3319 des zweiten Zeitalters wird Ar-Pharazôn König. Sauron droht, die Küstenstädte der Numenora einzunehmen. Ar-Pharazôn zieht mit einer großen Flotte gegen Sauron, der sich angesichts dieser Übermacht unterwirft und als Gefangener nach Numenor bringen lässt. Dort beeinflusst er den König und verleitet ihn dazu, die Valar anzugreifen und sich die Unsterblichkeit gewaltsam zu holen. Im Jahr 3310 des zweiten Zeitalters beginnt Ar-Pharazôn eine gewaltige Flotte aufzubauen. 9 Jahre später, im Jahr 3319 des zweiten Zeitalters, segelt der König gen Valinor. Die Überfahrt dauert 39 Tage. Am 40. Tag, als Ar-Pharazôn den Fuß auf Valinor setzt, vollzieht Ilúvatar die Wandlung der Welt und Numenor versinkt im Meer. Krieg mit Sauron. Im Jahr 882 des zweiten Zeitalters erhielt Tar-Meneldur einen Brief von Gil-galad, in dem er vor einen neuen Schatten warnte, der sich im Osten erhob und erklärte, dass ein Diener Morgoth dahinter steckte und bat um Hilfe, um Eriador zu verteidigen, wenn die Zeit gekommen war. Tar-Meneldur war durch diesen Brief beunruhigt und übergab in seiner Weisheit das Zepter an seinen Sohn, da er wusste, dass dieser aufgrund seiner vielen Jahre in der Fremde besser wusste, was in den großen Landen vor sich ging. Tar-Aldorion kehrte nach Mittelerde zurück, um seine Arbeit fortzusetzen, während Numenor mit den Vorbereitungen für den Krieg begann. Um das Jahr 1200 des zweiten Zeitalters begannen die Numenora dauerhafte Siedlungen in Mittelerde zu errichten, die später von Plünderern angegriffen wurden, die Sauron geschickt hatte, als er sich der Invasion Eriadors näherte. Zwar konnten sie die Zufluchtsorte und Festungen nicht zerstören, aber ihre Angriffe unterbrachen die numenorische Holzindustrie. Im Jahr 1695 des zweiten Zeitalters begann Sauron seine Invasion Eriadors und Gil-galad sandte einen Hilferuf nach Numenor. Tar-Minastir schickte eine große Flotte, aber als diese im Jahr 1700 die Küsten von Mittelerde erreichte, lag Eriador größtenteils in Trümmern. Die Numenora und Elben besiegten Sauron und brachten Frieden in die Westlande. Schatten über Numenor. Die Macht von Numenor wurde während dieses Sieges offenbart Und schon bald wurden die Numenora zu stolz und strebten nach mehr Reichtum und Macht. Um 1800 des zweiten Zeitalters errichteten sie Herrschaftsgebiete an den Küsten Mittelerdes und wurden zu einem brutalen Seeimperium, das keinen Rivalen hatte. Sie verlangten Tribut von den kleineren Völkern, die sie befreit und unterrichtet hatten und nun unterdrückten. In Númenor wuchs die Unzufriedenheit über den Bann der Valar. Sie stellten die Gabe der Menschen in Frage und wurden neidisch auf die Unsterblichkeit der Eldar. Sie sehnten sich nach Eldamar, das sie nur aus der Ferne sahen, fürchteten den Tod und versuchten, sich mit Reichtümern und prunkvollen Gräbern eine Form der Unsterblichkeit zu verschaffen. Diese Unzufriedenheit begann während der Herrschaft von Tar-Kiriathan und seinem Sohn Tar-Antanamir. Letzterer begann sich offen gegen die Valar auszusprechen und viele Numenora folgten seinen Lehren. Die Spaltung. Im Jahre 2251 des zweiten Zeitalters, während der Herrschaft von Tar-Ankalimon, spalteten sich die Menschen von Númenor in zwei Fraktionen. Die größere Anhängerschaft waren die Königsmenschen, die dem König folgten und die elbischen Bräuche und Sprachen aufgaben. Die anderen waren die Getreuen, die den Valar treu blieben und den Elben freundlich gesinnt waren. Beide hatten Zufluchtsorte in Mittelerde wie Umbar und Palagir. Die Königsmenschen dehnten ihre Herrschaft im Süden aus und vertrieben sogar Sauron, der sie fürchtete. Im Jahr 2899 des zweiten Zeitalters übernahm Ar-Adunakor das Zepter und war der erste König, der einen andunaischen Titel wählte und nicht einen in Quenya. Während seiner Herrschaft wurden die Gläubigen verfolgt und die Elbensprache wurde in Númenor nicht mehr verwendet oder gelehrt. Elben segelten nur noch selten auf die Insel, außer im Geheimen. Die Treuen blieben in Andunie und die treuen Herren von Andunie hatten aufgrund ihres adligen Erbes immer noch ein gewisses Gewicht bei der Versammlung der Adligen. Im 32. Jahrhundert wurden sie jedoch von Ar-Gimilsor gezwungen, nach Romena umzusiedeln und der Zufluchtsort wurde für die elbischen Besucher geschlossen. Viele von ihnen kehrten nach Mittelerde zurück, um bei den Eldar zu bleiben. Der Bürgerkrieg. Der 24. König Tar-Palantir versuchte kurzzeitig, den Schatten zurückzudrängen und das Volk wieder mit den Elben und den Valar zu vereinen, konnte die Valar aber zu seinen Lebzeiten nicht besänftigen und es kam nie wieder ein Schiff aus dem Westen. Die Gläubigen hatten eine Zeit lang Frieden auf der Insel, aber die Politik des Königs stieß auf den Widerstand seines Bruders Gimilgard, der die Führung der Königsleute übernahm. Tar-Palantir prophezeite, dass mit dem Tod des Weißen Baums auch die Linie der Könige aussterben würde. Gimilgard hatte einen Sohn, Pharason, der ein mächtiger numenorischer Herrscher war, der viele Jahre im Ausland in Kriegen kämpfte, um die Herrschaft Númenors in Mittelerde auszuweiten und der ein berühmter Kapitän zur See war. Nachdem er die Nachricht vom Tod seines Vaters im Jahr 3243 des zweiten Zeitalters gehört hatte, kehrte Pharason nach Númenor zurück, übernahm die Führung der Königsleute und führte eine Rebellion gegen sein Onkel Tar-Palantir an. Als Tar-Palantir starb, gab es keinen männlichen Erben, sondern nur eine Tochter Tamiriel. Sie sollte die Nachfolge ihres Vaters antreten, aber Pharason nahm das Zepter an sich und zwang sie gegen ihren Willen, und gegen die Gesetze Numinors, die die Heirat von Cousins ersten Grades untersagten, in eine Ehe. Er rief sich selbst zu Ar-Pharazôn, dem Goldenen, aus und änderte den Namen von Miriel Ar-Simrafel, andoneisch für die Juwelenbekranzte. Sauron in Numinor. Im Jahr 3261 des zweiten Zeitalters segelte Ar-Pharazôn nach Mittelerde, um den wiedererstarkten Sauron zu besiegen. Als Sauron die Macht von Numenor sah, unterwarf er sich bereitwillig der Autorität des Königs und wurde als Geisel nach Numenor zurückgebracht. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Druiden von Numenor jedoch schon die kommende Dunkelheit gespürt und alle hatten die Insel in Richtung Mittelerde verlassen. Sauron wurde bald als Tarmairon, ein Berater des Königs, und versprach den Numenorern ewiges Leben, wenn sie Melkor anbeteten. Unter dem Rat von Sauron wurden die Numenorer noch kriegerischer, jagten die Menschen von Mittelerde und versklavten sie. Ar-Pharazôn ließ einen 152 Meter hohen Tempel für Melkor errichten, in dem die versklavten Menschen geopfert wurden. Während dieser Zeit wurde der weiße Baum Nimloth, der Schöne, dessen Schicksal angeblich mit der Linie der Könige verbunden war, gefällt und als Opfer für Melkor verbrannt. Unter Einsatz seines Lebens rettete Isildur eine Frucht des Baumes und bewahrte so die alte Linie des Baums. Numenors Kultur. Die Flotte von Elros brachte anfangs wahrscheinlich zwischen 5.000 und 10.000 Edain nach Numenor. Nach einer Migrationsperiode, die mindestens 50 Jahre dauerte, waren zwischen 200.000 und 350.000 Edain nach Numenor umgesiedelt. Nach 1.000 Jahren schien die Bevölkerung etwas über 2 Millionen Menschen zu betragen. Vor dem Untergang Numenors könnte die Bevölkerung in etwa 15 Millionen Menschen erreicht haben. Die Bevölkerung von Numenor bestand hauptsächlich aus Edain, meist Nachkommen des Hauses Hador. Bevor der Schatten auf die Insel fiel, gab es jedoch in den westlichsten Städten wie Andúniae aufgrund der häufigen Besuche aus Tol Eressia eine kleine Bevölkerung von Elben. In Numenor lebte auch eine kleine Anzahl von Druiden, die als Edain betrachtet wurden und ihre Freunde aus dem Haus Haleth nach Numenor begleiteten. Sie waren nur wenige und fürchteten sich vor dem Meer. Sie wurden unruhig, als Tar-Eldarion seine große Reise antrat und drängten ihn, nicht zu gehen, da sie das Unheil voraussahen. Es gelang ihnen nicht, ihn abzuschrecken, und einer nach dem anderen stach in Richtung Mittelerde in See. Denn, Zitat, die große Insel fühlt sich unter unseren Füßen nicht mehr sicher an. Und wir wollen in die Länder zurückkehren, aus denen wir gekommen sind. Zitat Ende. Die letzten von ihnen gingen, als Sauron nach Numenor gebracht wurde. Numenors Könige. Die numenorische Thronfolge war einfach. Immer sollte das älteste Kind, egal ob Mann oder Frau, die Regentschaft übernehmen. Dieses Gesetz wurde eingeführt, als der sechste König Tar-Aldarion nur eine Tochter zurückließ. Tar-Ankalimi wurde die erste Königin Numenors. Insgesamt regierten 24 Herrscher über Numenor, 3 davon waren Frauen. Bis zum 18. König trugen alle Herrscher hochelbische Namen, doch als die Numenorer sich stolz und verblendet von den Valar und den Elder abwandten, wählten sie numenorische Namen. Erst der 23. König bedauerte die Entscheidung seiner Vorfahren und nannte sich Tarpalantir, auf Quenya der Weitsehende. Er versuchte, die Numenora und Elda wieder zu versöhnen, doch dies misslang ihm. Seine Tochter hätte die vierte Königin Tamiriel werden müssen. Doch Tarpalantirs Neffe riss das Zepter an sich und nannte sich Ar-Pharason, der Goldene. Er war der letzte König und brachte den gefangenen Sauron auf die Insel, verfiel seinen Einflüsterungen und fuhr schließlich mit einer gewaltigen Armee Richtung Valinor, um Krieg gegen die Valar zu führen. Die Königslinie Elros Tar-Minyatur Vadarmir Tar-Amendil Tar-Elendil Tar-Meneldur Tar-Aldarion Tar-Ankalimi, die erste Königin Tar-Anarion Tar-Surion Tar-Telperin, die zweite Königin, Tar-Minastir, Tar-Kiriatan, Tar-Atanamir, der Große, Tar-Ankalimon, Tar-Telemait, Tar-Vanimelde, die dritte Königin, Tar-Alkarin, Tar-Kalmakil, Tar-Ardamin. Danach nahmen die Könige numenorische Namen an. Ar-Ardunakor, Ar-Zimrothon, Ar-Zakalthor, Ar-Gimolsor. Tar-Palantir nahm wieder einen Quenya-Namen an und der letzte König Ar-Pharason, der Goldene. Andere Namen. Elena bedeutet zu dem Stern hin sternwärts. Der Name entstammt der Tatsache, dass die ersten Bewohner Numenors die Insel fanden, indem sie Earendils Stern folgten. Atalante ist der Quenya-Name für Numenor nach dessen Untergang. Andor bedeutet in elbischer Sprache Land der Geschenke oder das geschenkte Land. Mar-nu-Falmar bedeutet Zuhause unter den Wellen. Dieser Name wurde von den Dunedain nach dem Untergang Numenors benutzt. Tolkiens Inspiration. Numenor ist eine Abwandlung des Atlantis-Mythos in Tolkiens Welt. Vor allem bezog er sich auf einen wiederkehrenden Atlantis-Traum, den er hatte. Die Verbindung ist noch offensichtlicher im Namen Atalante, einem anderen Beinamen der Insel, der in Quenya die Zurückgesunkene bedeutet. Als Tolkien die Ähnlichkeit erkannte, bezeichnete er sie als einen merkwürdigen Zufall. Platon, der antike griechische Philosoph, erzählte die Geschichte von Atlantis. Ihm zufolge lag Atlantis in der Mitte des Ozeans im Westen. Sein Volk war fortschrittlicher als das der bekannten Welt, wurde aber durch Arroganz verdorben. Der Kontinent wurde von den Göttern zerstört und die Überlebenden gründeten Kolonien wie in Ägypten. Auch nach Platon befand sich im Zentrum von Atlantis ein hoher Bergpalast. Um den herum eine dreikreisige Stadt gebaut wurde, ganz anders als auf der sternförmigen Insel Numenor. Ein weiteres Element mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den beiden Geschichten ist, dass Numenor unterging, als die Flotte den Westen angriff, während Atlantis während einer Seeschlacht mit den Athenern im Osten unterging. Einige Teile der Geschichte von Numenor scheinen nicht nur von Platon inspiriert worden zu sein, sondern auch von Forschern und Okkultisten, deren Theorie zu Tolkiens Zeit weit verbreitet waren. Ignatius Loyale Donnelly und Edgar Cayce waren die berühmtesten Autoren in Bezug auf Atlantis und erwähnten Ereignisse und Konzepte, die Platon nie erwähnt hat. Eines dieser ursprünglichen Elemente, die von modernen Autoren und Mystikern erzählt wurden, war ein Bürgerkrieg zwischen zwei Fraktionen der Atlanter, Gut und Böse, der der Verfolgung der Elbenfreunde durch die Männer der Könige ähnelt. Nach diesen Theorien haben Reste der atlantischen Zivilisation durch Kolonisten oder Überlebende in Ägypten und im präkolumbianischen Amerika überlebt, was die von den Getreuen gegründeten Reiche im Exil widerspiegelt. Tolkien schrieb einmal, dass die Numenora von Gondor der Liebe zu und der Fähigkeit, gigantische und massive Bauwerke zu errichten und dem großen Interessen an Ahnen und Gräbern der alten Ägypter ähnelten. Ich hoffe, diese Geschichte hat dir gefallen. Gute Nacht und schlaf gut.